SWR Kultur. Gespräch.
Heute zu Gast im Gespräch in SWR Kultur ist die deutsch-palästinensische Sozialmanagerin, politische Bildnerin und Geschäftsführerin des Vereins TransAgency, Joanna Hassoun. Seit dem Angriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 ist Joanna Hassoun mit ihrem deutsch-israelischen Freund und Kollegen Shai Hoffmann im Rahmen ihres Projekts Trialog in den Schulen der Republik unterwegs, um dort das Sprechen über den Krieg und die damit verbundenen Kontroversen zu begleiten und Schülern und Schülerinnen jüdischer, palästinensischer, muslimischer oder anderer Herkunft zu helfen, über ihre Emotionen angesichts des Krieges im Nahen Osten zu sprechen. Ende September dieses Jahres hat sie zusammen mit Shai Hoffmann dazu auch ein Buch unter dem Titel Trialog, wie wir über Israel und Palästina sprechen, veröffentlicht. Hallo liebe Frau Hassoun, herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich hier sein kann.
Und von meiner Seite auch nochmal danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich kann mir vorstellen, dass die Nachfrage nach Ihren Trialogen in den Schulen angesichts der Eskalation der Lage im Nahen Osten kaum zu bewältigen ist.
Ja, leider nimmt das auch nicht ab. Solange der Krieg anhält, wird die Situation auch für uns zusätzlich belastend werden.
Dass es dieses Projekt Trialog überhaupt gibt, hat zentral mit dem 7. Oktober 2023 zu tun. Vielleicht können Sie zunächst mal schildern, wie das für Sie heute vor etwas mehr als einem Jahr war. Also wie Sie diesen Tag erlebt haben und wie dann danach die Idee zu dem Projekt Trialog entstanden ist.
Der Tag war ein Schock und leider war mir auch sehr schnell klar, dass es auch bei uns eskalieren wird, dass die Situation auch im Gaza eskalieren wird. Und der Schock hält im Grunde genommen an für viele Menschen, sowohl jüdische als auch palästinensische Menschen. Und wir können eigentlich nicht so richtig trauern. Allerdings ist Aufgeben nicht so richtig eine Option. Und es kam in einer Berliner Schule zu einem Gewaltakt zwischen einer Lehrkraft und einem Schüler, wo wir dann, also Shai Hoffmann und ich, dann entschieden haben, wir müssen mit unseren Biografien Gefühle zulassen, mit Schüler und Schülerinnen sprechen und einen Raum kreieren, wo sie über den Nahostkonflikt, über Israel, Palästina, über Gaza, über den 7. Oktober auch sprechen können.
Sie haben eben gesagt, wir können nicht richtig trauern. Wie meinen Sie das?
Naja, Trauer findet ja eigentlich im Grunde genommen statt, wenn eine Sache abgeschlossen ist und es gibt noch Geiseln, die in den Händen von der Hamas sind. Das bedeutet, für die Familien ist kein richtiger Traum für Trauern da, weil die Situation sich so dermaßen überschlägt und wir alle versuchen, mit unserem Aktivismus etwas zu verändern. Aber im Grunde genommen ist nicht wirklich Zeit für Trauer. Also sich bewusst werden lassen, was der 7. Oktober, was der Krieg in Gaza, was der Krieg im Libanon mit uns als Individuen macht und wie wir uns dabei fühlen, so viel Raum ist da tatsächlich nicht.
Und wie ist es dann zu Ihrer Zusammenarbeit mit Shai Hoffmann gekommen? Wie und wo haben Sie ihn kennengelernt?
So, Shai Hoffmann und ich kennen uns schon seit 2014, haben wir uns kennengelernt in einem ganz anderen Zusammenhang. Da ging es um Berufsorientierung. Da haben wir quasi in dem Rahmen von School Talks über Berufsorientierung gesprochen. Und da hatte sein jüdischer Background, mein palästinensischer Background gar keine Rolle gespielt. Und einige Jahre später haben wir gemeinsam die Israel-Palästina-Bildungsvideos entwickelt.
Was sind das für Videos? Vielleicht können Sie das kurz sagen.
Genau, also das sind Bildungsmaterialien zum Nahostkonflikt. Das Besondere an diesen Materialien ist, dass der Nahostkonflikt auch multiperspektivisch betrachtet wird, wo es in unseren Bildungsmaterialien über jüdisches Leben und palästinensisches Leben geht, wo es um Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus geht und wo wir die Gleichzeitigkeit von beiden Identitäten, vom Leid von beiden Identitäten auch gemeinsam benennen und auch nicht gegeneinander ausspielen.
Und das war der Anfang dann sozusagen des Projekts Trialog oder beziehungsweise aus dieser Arbeit ist das dann gewissermaßen nach dem 7. Oktober erwachsen?
Im Grunde genommen ja. Wir haben dann einen Posting abgesetzt und haben auf unsere Bildungsmaterialien hingewiesen und dann ist dieser Post irgendwie viral gegangen und ganz, ganz viele Lehrkräfte haben händeringend nach Methoden, nach Personen gesucht, die in dieser Situation weiterhelfen können. Und nach der Eskalation, nach diesem Zwischenfall zwischen einer Lehrkraft und einem Schüler haben wir noch zusätzlich zu unseren Bildungsmaterialien entschieden, wir gehen an den Schulen und sprechen über Gefühle. Was auch wichtig ist, wir sprechen nicht über Geschichte bei den Trialogen. Wir ordnen natürlich Sachen ein, wenn Fragen kommen. Aber in erster Linie geht es darum, dass wir die Gefühle der Schüler und Schülerinnen auffangen und mit ihnen ja diesen Raum, den Braver Space kreieren, damit sie sich nicht alleingelassen fühlen in dieser schwierigen Situation.
Jetzt haben Sie wieder ein Wort verwendet, das ich Sie bitten würde, kurz zu erklären, denn ich glaube, Braver Space ist nicht jedem geläufig.
Ja, der Braver Space ist ein mutiger Raum, über herausfordernde und kontroverse Themen zu sprechen. Und vor allem in Deutschland ist das Thema Nahost, sage ich mal so, da müsste man kontrovers darüber sprechen.
Das Ziel der Trialoge ist, gemeinsam mit jungen Menschen einen Ort des gegenseitigen Zuhörens, der Verständigung, des Aushaltens und des Wachsens zu schaffen, heißt es zu Trialog auf ihrer Website, also auf der Website von TransAgency. Wir bringen das Schubladendenken durcheinander, schreiben Sie an einer Stelle in Ihrem Buch. Wie sieht das aus, ganz konkret, in den Schulen vor Ort?
Also in erster Linie irritieren wir, dass eine Palästinenserin, eine Deutsch-Palästinenserin und ein deutscher Jude mit israelischen Wurzeln gemeinsam an einem Strang ziehen, gemeinsam für Anerkennung von Leid sind, gemeinsam für Menschenrechte einstehen und auch gemeinsam für eine Koexistenz einstehen und das Leid des anderen auch anerkennen. Damit bringen wir schon bestimmte Narrative durcheinander, dass Juden und Muslime oder Israelis und Palästinenser sich per se hassen müssen. Und das ist das, was ihnen vermittelt wird in den Social Media Accounts. Das ist das, was ihnen vermittelt wird durch die Gesellschaft. Aber sie bekommen nicht mit, dass es auch vor dem 7. Oktober und auch nach dem 7. Oktober Menschen gibt aus den beiden Backgrounds, die für Frieden einstehen, die für eine Koexistenz einstehen, die für ein Miteinander einstehen. Und alleine das irritiert schon das Weltbild von einigen Schüler und Schülerinnen. Und wenn wir dann auch noch uns hinstellen und die Möglichkeit geben, darüber zu sprechen und zeigen, dass es auch anders geht, damit brechen wir eine Schublade oder Schubladen auf, wo es heißt, wir hassen uns und es gibt keinen Weg an Hass vorbei.
Also das heißt, Sie stellen sich dahin, beide stellen sich erstmal vor, nehme ich an, und dann ist der Raum offen.
Wir stellen uns vor, wir erzählen, was wir heute machen, auch in welchem Rahmen wir das machen. Und dann gibt es Einstiegsfragen, beispielsweise, woran musst du denken, wenn du beiden Begriffe Israel-Palästina hörst? Wer von euch ist persönlich betroffen? Wer hat palästinensische oder israelische oder jüdische Wurzeln? Und dann gehen wir eigentlich relativ schnell in die Diskussion und geben den Jugendlichen den Raum, ihre Sichtweisen, ihre Meinungen und auch ihre Gefühle mit uns zu teilen, weil der Gefühlsteil ist der größere Part. Wir haben so Gefühlskarten, die wir mitbringen und da steht beispielsweise Wut, Trauer, Schmerz, Dankbarkeit und jeder Schüler und Schülerin haben dann die Möglichkeit, sich ein Gefühl oder mehrere Gefühle auszusuchen und mit uns dann auch über ihre Gefühle zu sprechen.
Und Sie machen das jetzt seit einem Jahr. Was haben Sie dabei erlebt? Wie zugespitzt ist die Lage? Wie emotional aufgeheizt ist die Situation oder waren die Situationen, die Sie in den Klassenzimmern vorgefunden haben?
Das hängt tatsächlich da ab, wo wir die Trialoge durchführen. Wenn wir in den Ballungsräumen unterwegs sind, wo viele Betroffene da sind, dann ist eine starke Emotionalisierung da. Wenn wir aber in Städten unterwegs sind, wo wenig Betroffene da ist, dann ist die Emotionalisierung nicht so besonders hoch. Was wir aber erlebt haben, ist ein Empathiegefälle. Beispielsweise, wenn wir uns Schüler und Schülerinnen angucken, die sich persönlich betroffen fühlen, dass da mehr pro-palästinensische Solidarität da ist, was ja per se nicht schlimm ist. Problematisch wird das, wenn kein Mitgefühl gegenüber den jüdischen Menschen aufgebracht wird. Und natürlich ist es auch wichtig zu hinterfragen, woher kommt das genau? Und in den meisten Fällen haben sie einen starken Einfluss durch Social Media. Und die Einseitigkeit ist auch tatsächlich mehr oder weniger dem geschuldet. Allerdings natürlich die Bilder, die sie bekommen und sehen über den Krieg, das macht ja etwas mit einem.
Also die Einseitigkeit ist dem geschuldet, haben Sie gesagt. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass unterm Strich Sie auf mehr pro-palästinensische Solidarität gestoßen sind?
In den Schulen ja, in den meisten Schulen. Wenn wir uns aber das gesamtgesellschaftlich angucken, beziehungsweise wenn wir uns die Medienlandschaft angucken, wenn wir uns politische RednerInnen angucken, ist das Empathiegefälle auf einer anderen Ebene.
Also eine sehr emotionalisierte Situation, die Sie in jedem Fall vorfinden in den Klassenzimmern. Und werden Sie und Shai Hoffmann dabei auch persönlich angegriffen, also wegen Ihres jeweiligen palästinensischen bzw. israelischen Hintergrunds?
Ja, also wir werden angegriffen bzw. auch hinterfragt. Und für uns ist es wichtig, dass wir nicht selbst auch emotional werden. Und wenn beispielsweise Shai angegriffen wird, dann antworte ich meistens darauf oder umgekehrt, weil wir uns natürlich auch aus dieser Situation der Emotionalisierung auch nicht einlassen möchten. Ich werde teilweise als Verräterin oder als nicht echte Palästinenserin angesehen. Shai muss Rede und Antwort stehen, als wäre er ein Regierungsvertreter Israels. Ja, diese Situationen sind da und wir haben einen Weg gefunden, damit umzugehen. Dafür sind wir ja auch da. Allerdings für uns bedeutet das nicht, dass wir da wie Roboter oder wie Maschinen da reingehen und uns das nicht betrifft. Natürlich betrifft uns das.
Und wie sieht die Reaktion der Lehrkräfte aus? Also sind die überwiegend aufgeschlossen oder wie erleben Sie das?
Also die Lehrkräfte, die uns einladen, die sind wirklich dankbar, dass wir da sind. Die sind dankbar, dass wir diesen Raum möglich machen. Teilweise auch dankbar, dass sie ihre Schüler und Schülerinnen auch anders erleben, auch im Dialog oder in diesem Gespräch mit uns. Also das, was wir erleben, ist wirklich pure Dankbarkeit von den Lehrkräften.
Aber insgesamt kritisieren Sie schon das Schulsystem. Also ich glaube, Sie nennen das antiquiert. Also da würde viel falsch laufen in Sachen politischer Bildungsarbeit. Wie passt das zusammen mit diesen aktiven Lehrkräften, beziehungsweise was genau kritisieren Sie am Schulsystem?
In erster Linie, dass es keinen Raum gibt für einen multiperspektivischen Ansatz, dass palästinensisches Leben nicht mitbedacht wird, dass die Realität von muslimischen, migrantischen Menschen keinen richtigen Platz hat in der Schule und beispielsweise, dass der Nahostkonflikt gar nicht besprechbar gemacht wird. Wir haben ja das Thema Staatsräson, wir haben das Thema Israel-Solidarität, wir haben das Thema Gedenken, aber wir haben keine Realität, die zulässt, was es bedeutet, als Palästinenser in Deutschland aufzuwachsen. Welche eigenen Lebensrealitäten bringen die Personen auch selbst mit? Und wie haben sie auch ihre Einstellung und ihre Haltung grundsätzlich zu Israel-Palästina? Das ist einfach ein großes Problem, dass teilweise dann Schnappatmung entsteht, sobald etwas Kritisches gesagt wird, was das Handeln der israelischen Regierung angeht. Und dass da kein Raum dafür gemacht wird und keine richtige Unterscheidung gemacht wird, was ist jetzt antisemitisch, was ist nicht antisemitisch. Und viele Lehrkräfte sind da auch tatsächlich überfordert. Also es ist kein Widerspruch. Die Lehrkräfte, die uns eingeladen haben, sind dankbar, dass wir da sind. Nichtsdestotrotz, sie haben uns ja eingeladen, weil sie überfordert sind mit diesen Emotionen, mit der auch teilweise pro-palästinensischen Haltung und sie keine Antworten darauf haben. Wenn sich aber jemand wie Shai oder meine Wenigkeit dann vor den Schülern, Schülerinnen stellen und mit ihnen interaktiv ins Gespräch kommen und auch Dinge hinterfragen, dann verändert das etwas, als einfach nur zu sagen, das ist jetzt antisemitisch und das ist jetzt rassistisch und deshalb dürfen wir das nicht mehr sagen. Und dann gibt es eine Repressalie und damit haben wir niemandem geholfen.
Dieses Projekt Trialog ist ja nur eines von vielen Projekten Ihres Trans-Agency-Vereins e.V., den Sie 2015, also vor fast 10 Jahren, gegründet haben und dessen Geschäftsführerin Sie jetzt sind. Und da gibt es offenbar einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Gründung Ihres Vereins und der Flüchtlingskrise von 2015. Vielleicht können Sie sagen, was Ihr ursprüngliches Motiv war, die humanitäre Hilfsorganisation Trans-Agency aus der Taufe zu heben.
Also Trialoge ist in der Verwaltung von Gesellschaft im Wandel von Shai Hoffmann, aber es ist ein gemeinsames Projekt von Trans-Agency und Gesellschaft im Wandel.
Und jetzt zum Trans-Agency-Verein itself sozusagen, also zu dem Verein und was ursprünglich Ihr Motiv war, ist ja eine humanitäre Hilfsorganisation.
Wir haben uns im Zuge der sogenannten Geflüchtetenkrise erstmal inoffiziell gegründet und zu der tatsächlichen Gründung ist es dann 2016 gekommen. Für uns war das wichtig. Wir haben als Freundeskreis uns sehr aktiv für Geflüchtete eingesetzt, wo viele Menschen auf der Straße leben mussten, keine medizinische Versorgung da war. Und wir haben dann für uns entschieden, wir wollen das nicht nur kurzfristig machen, sondern wir möchten die Gesellschaft auch aktiv mitgestalten. Und für uns spiegelt weder der kulturelle, noch der religiöse, noch die sexuelle Orientierung. Nichts davon spielt für uns eine Rolle. Für uns spielt nur eine Rolle, wir wollen Menschen unterstützen, die Hilfe brauchen. Und so ist auch der Verein entstanden. Wir haben zwei große Stränge, mit denen wir uns quasi auseinandersetzen. Einmal ist das Thema humanitäre Hilfe. Und das andere ist die Bildungsarbeit. Und Bildungsarbeit bedeutet in allen Richtungen, sei es zum Thema Diskriminierung, sei es um Berufsorientierung, sei es zum Thema Demokratiestrukturen aufbauen. All das ist ein Teil unserer Arbeit. Und wir machen das immer noch mit sehr großem Engagement. Und im Grunde genommen sind die Mitglieder von TransAgency immer noch dieselben und bringen sich in dieser Gesellschaft mit ein, weil sie mitgestalten möchten.
Wie viele sind das insgesamt?
Also im Vorstand sind wir zu dritt, von den Mitgliedern sind wir 25 und das sind auch diejenigen, die den Verein mitgegründet haben.
Ich habe es ja eingangs gesagt, Sie sind unter anderem Sozialmanagerin. Woher kommt Ihr Interesse an und Ihr Engagement für soziale Anliegen, / soziale Fragen und Notlagen?
Ich bin ja selbst als Geflüchtete nach Deutschland gekommen, als Sechsjährige, und habe bis zu meinem 18. Lebensjahr auch nur entweder in einer Duldung oder einer Aufenthaltsgestattung mein Leben verbracht, ohne Perspektive, ohne Zukunft, ohne Rechte. Und ich habe schon sehr früh angefangen, mich zu engagieren im sozialen Bereich. Ich glaube, ich habe das von meiner Mutter, gehe ich mal sehr stark davon aus. Ich habe das aber auch von Personen erlebt. Als wir in diesen Flüchtlingsheimen waren, gab es eine Gruppe von Ehrenamtlichen, die uns Kinder abgeholt hat und mit uns Ausflüge gemacht hat, also Freizeitausflüge. Und ich habe mir irgendwann wahrscheinlich unbewusst die Frage gestellt, warum machen das Menschen? Warum engagieren sich Menschen ehrenamtlich? Warum sind Menschen da und verbringen in ihrer Privatzeit die Zeit mit uns und unterstützen uns? Das hat mich tatsächlich geprägt und ich habe für mich dann entschieden, ich möchte auch so sein. Ich möchte auch helfen. Ich will auch für andere einstehen. Und ich habe dann mit 15, 16 den Mädchentreff Dünja mitgegründet auch, der immer noch existiert. Darauf bin ich auch sehr, sehr stolz. Ein ganz toller Verein. Und das hat sich durch mein Leben gezogen. Für mich war immer wichtig, dass ich mich engagiere und dass ich auch diese Gesellschaft, in der ich lebe, auch mitpräge. Auch mit meiner Geschichte.
Sie haben das jetzt zusammengefasst gewissermaßen. Wenn wir jetzt nochmal genauer drauf schauen, also ich glaube, Sie sind 1989, Sie haben gesagt, im Alter von 6 Jahren, zusammen mit Ihrer Mutter und einem jüngeren Bruder aus dem Libanon nach Deutschland gekommen. Also vor dem Bürgerkrieg, der ja in der Zeit von 75 bis 1990 im Libanon herrschte, geflüchtet. Insgesamt haben Sie 5 Geschwister. Ihre Mutter, da habe ich gelesen, hoffte, dass sie die übrigen Geschwister später nachholen könnte. Ist das passiert?
6 Geschwister, weil der Nachzügler ist dann in Berlin auf die Welt gekommen.
Okay, okay. Also es sind dann alle zusammengekommen, ja. Und wenn wir jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen, mit 6 Jahren sind Sie hergekommen, vorher waren Sie im Libanon, sind im Libanon geboren. Welche Erinnerungen haben Sie an die ersten 6 Jahre Ihres Lebens im Libanon?
Das wird jetzt schmerzhaft. Leider habe ich meistens nur schlechte Erinnerungen an den Libanon. Ich bin ja mitten im Bürgerkrieg geboren und unser Haus wurde auch 2-mal zerstört. Ich habe sehr schlimme Dinge gesehen, aber auch gesehen, wie Menschen vor meinen Augen erschossen worden sind. Und einige dieser Erinnerungen verfolgen mich bis heute noch, auch wie wir beinahe umgebracht worden sind durch libanesische Soldaten, die der Meinung waren, dass wir kein Existenzrecht haben als palästinensische Menschen. Und ja, das ist, was ich am meisten an Erinnerungen habe. Und auch jetzt, wenn ich mir die Bilder angucke, die jetzt existieren, auch im Süden vom Libanon gibt es sehr starke Gefechte. Und sobald ich eine Straße sehe, kommen Flashbacks. Also ich werde immer wieder daran erinnert, was ich auch als Kind erlebt habe.
Und wie war es dann, in Deutschland zu sein, also hier zu leben? Sie waren nur geduldet und mussten zunächst in einem bzw. mehreren Flüchtlingsheimen wohnen. Können Sie sich an die Zeit noch erinnern? War da in erster Linie dann doch Erleichterung angesichts dessen, was Sie über Ihre ersten Lebensjahre im Libanon gerade gesagt haben?
Gute Frage. Also eine Erleichterung habe ich nicht gespürt. Ich glaube nicht, dass ich als Kind auch so reflektiert war, um das zu spüren, was ich erlebt habe. Für mich war ja eher permanent die Frage, wann kommt meine restliche Familie zu uns? Das war so die ersten, vor allem 2 bis 3 Jahre, ein wichtiger Teil meiner Kindheit, dass wir sehr alleine, sehr einsam waren im Grunde genommen, obwohl wir waren unter Geflüchteten. Wir hatten sehr viele Nachbarn, die sich sehr um uns gekümmert haben. Und später, als ich älter geworden bin, als ich mir dann bewusst war, was es bedeutet, ein geduldeter Mensch zu sein, dass ich ein Mensch ohne Rechte bin, das war dann natürlich sehr frustrierend und sehr schwierig. Es gibt eine Situation, die ich, glaube ich, auch nicht vergessen werde. Wir hatten ein Projekt in der Schule und jeder Schüler oder Schülerin sollte sein Zuhause zeigen. Mein Zuhause war aber in einer geflüchteten Unterkunft. Und ich habe dann aber im Vertrauen das meiner Lehrerin damals mitgeteilt und habe ihr gesagt, wir können nicht zu mir nach Hause, aber was wir machen können, ist, dass wir draußen sind. Und ich möchte nicht, dass die anderen Mitschüler und Schülerinnen erfahren, obwohl die es, glaube ich, schon wussten, aber aus meiner Wahrnehmung wollte ich nicht, dass die wissen, dass ich in einem Flüchtlingsheim lebe, weil mir das so peinlich war. Und ich weiß noch, dass die Lehrerin sehr sensibel darauf reagiert hat und auch das auch so gehandhabt hat, dass wir nur das Gebäude, in dem wir gelebt haben, nur von außen gezeigt wurde.
Und wann hat sich das dann geändert, wirklich gravierend verändert, dahingehend, dass die Duldung aufgehoben wurde und Sie dann deutsche Staatsbürgerin geworden sind?
Also erstmal mit 18 oder kurz bevor ich zu meinem 18. Lebensjahr gekommen bin, glaube ich, habe ich mich entschieden, mich aktiv zu beteiligen und zu gucken, okay, ich muss jetzt was tun. Ich kann jetzt nicht darauf warten, dass die Anwälte das regeln von alleine. Und bin durch Zufall auf einen Anwalt aufmerksam geworden, habe ihm die Situation erklärt, habe ihm gesagt, ich bin bald aus der Schule und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann mit meinem jetzigen Zustand weder studieren noch eine Ausbildung machen. Und wie soll das denn weitergehen? Und er hat sich dann gekümmert, hat dann für uns nochmal versucht, aus quasi humanitären Gründen eine Aufenthaltsbefugnis zu erwirken. Und wir haben dann auch die Aufenthaltsbefugnis bekommen. Die Aufenthaltsbefugnis war aber daran geknüpft, dass wir alle arbeiten, was ja grundsätzlich nicht problematisch ist. Ich sollte aber zu diesem Zeitpunkt, oder ich wollte Abitur machen nach der 10. Klasse. Und da musste ich die Entscheidung treffen, mache ich jetzt Abitur oder arbeite ich, um meinen Aufenthalt zu bekommen. Und die Entscheidung war ja klar, dass ich dann arbeiten muss und habe dann eine Ausbildung begonnen. Wirklich, es waren 15 Tage vor meinem Schulabschluss. Und genau, habe dann eine Ausbildung angefangen. Und dieser ganze Prozess hat mich auch Zeit gekostet, um auch meinen Weg zu finden. Aber ich habe dann meinen Weg gefunden. Das ist dieser eine schmerzhafte Teil. Und ich habe vor ein paar Wochen ich die Akte von meinen Eltern einsehen können. Und auch das war sehr schmerzhaft zu sehen, wie oft wir von der Abschiebung bedroht waren. Das wünsche ich niemanden. Ich wünsche niemanden, der weder als Kind oder als Erwachsener diese Angst haben muss, von der Abschiebung bedroht zu werden in einem Land, wo auch Krieg herrscht oder wo man auch keine Perspektive hat.
Besitzen Sie denn jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft?
Ja, ich habe mit 27 die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen und auch da mit sehr viel Kämpfen. Aber ich habe es geschafft.
Wenn wir jetzt mal auf das Hier und Heute blicken, Sie haben eben gesagt, das wünschen Sie niemandem, das erleben zu müssen, was Sie erlebt haben. Bedeutet Deutschland für Sie heute Heimat?
Hätten Sie mir diese Frage vor einem Jahr gestellt, hätte ich Ihnen ohne zu zögern gesagt, ja. Und heute sieht es für mich ein bisschen anders aus. Natürlich ist Deutschland meine Heimat und ich wünsche mir, dass Deutschland meine Heimat bleibt. Aber die aktuellen politischen Entwicklungen, auch die Entwicklungen, in die sehr rassistisch ist teilweise, macht es mir schwer, einfach zu sagen, ja, das ist meine Heimat. Ich muss ja eigentlich mich jeden Tag beweisen, dass das meine Heimat ist, dass ich hier hingehöre. Und das macht mich unglaublich traurig, weil warum werde ich nicht akzeptiert, einfach als Teil der Gesellschaft? Warum gibt es Strömungen, die der Meinung sind, wir sind kein Teil der Gesellschaft. Wir sollen remigriert werden oder wie auch immer.
Damit meinen Sie jetzt rechte Parteien?
Es sind nicht nur rechte Parteien. Das ist ein ganz großer Trugschluss zu behaupten, dass es nur rechte Parteien sind. Es kommt aus der Mitte der Gesellschaft. Mhm. Das, was früher vielleicht auch unsagbar war und was man in Stammtischparolen gehört hat, das hat sich verändert. Mittlerweile ist die Situation so dermaßen mindestens diskriminierend gegenüber muslimischen Menschen und jetzt seit dem 7. Oktober und den anhaltenden Krieg ist sie auch sehr antipalästinensisch. Da gibt es keinen Platz dafür. Es ist die Frage, gibt es einen Platz für mich als Palästinenserin in Deutschland? Hätten Sie mir diese Frage vorher gestellt, hätte ich ohne Zögern gesagt, natürlich habe ich meinen Platz, ich habe ihn mir auch erkämpft und auch verdient. Aber heute frage ich mich, bin ich überhaupt erwünscht?
Wie erleben Sie ganz persönlich diese Diskriminierung im Alltag?
Also ich persönlich erlebe sie glücklicherweise nicht oder wenig. Aber andere Menschen erleben sie. Wenn ich sie erlebe, erlebe ich sie über Social Media tatsächlich, dass sehr rassistische und diskriminierende Aussagen getätigt werden, die mir quasi vermitteln, dass ich erstens kein Existenzrecht habe, dass wir alles Terroristen sind, aber Menschen, die sichtbar sind als muslimisch oder arabisch oder türkisch oder was auch immer, die erleben diese Diskriminierung viel deutlicher. Womit ich das auch zu tun bekomme, ist so, sage ich mal, ich nenne die Liebesbriefe von Personen, die der Meinung sind, dass ich mich überhaupt schämen soll, zu sagen, das ist meine Heimat oder die mir auch meine Heimat absprechen wollen, dass ich hier nicht hingehöre.
Also mit anderen Worten, Hassposts, wenn Sie sagen ja. Liebesbriefe, ja. Heimat ist ja grundsätzlich ein sehr schwieriges Thema für Palästinenser und Palästinenserinnen. Diese Frage, wo ist Heimat, nachdem es eben einen Staat Palästina bis heute nicht gibt, obwohl die UN 1947 den Palästinensern ein Gebiet zugewiesen hat. 1988 hat die PLO einen Palästinenserstaat ausgerufen. Und dennoch, wo ist Heimat für jemanden, der Palästinenser oder Palästinenserin ist?
Ich glaube, Heimat ist da, wo unsere Familien, unsere Freunde sind. Ich habe aber selbst auch gespürt, weil ich auch, also ich bin ja wie gesagt im Libanon geboren, ich war aber auch schon in Israel, Palästina und Haifa oder Akko, da wo meine Eltern herkommen, da habe ich auch gespürt, dass es ein Teil von mir ist, dass es auch meine Heimat ist. Ich habe das auch im Libanon, weil dort meine Familie ist, weil ich dort zwar auch die schrecklichen Erinnerungen, aber auch später die schönen Erinnerungen mit Familienfreunden erlebt habe. Das ist auch meine Heimat. Und natürlich Berlin ist auch meine Heimat, weil ich dort aufgewachsen bin. Und das bedeutet, meine Heimat ist da, wo ich mich wohlfühle. Und nur eine richtige Antwort gibt es tatsächlich, glaube ich, auch nicht für alle, sondern das muss jeder für sich individuell entscheiden. Jetzt gerade fühle ich mich mehr oder weniger heimatlos.
Und was Sie eben gesagt haben über den Hintergrund Ihrer Eltern, das heißt, Ihre Eltern kommen aus dem Gebiet, das heute Israel ist.
Ja, mein Vater ist in Haifa geboren und ist dann mit seiner Familie 48, sind sie in den Libanon geflüchtet. Meine Mutter ist aber im Libanon geboren, aber ihr Vater, ihre Mutter kommen aus Akko.
Weil Sie vorhin auch mal gesagt haben, dass möglicherweise Ihr humanitäres Gen auch von Ihrer Mutter käme. Nochmal an dieser Stelle die Frage, was machen denn Ihre Eltern beruflich oder was haben die beruflich gemacht? Vielleicht sind Sie schon pensioniert.
Ja, meine Eltern sind RentnerInnen. Mhm. Die haben sich durchgeschlagen ihr Leben lang, ob es im Libanon war oder hier in Deutschland. In Deutschland durften sie die ersten Jahre ja nicht arbeiten, aufgrund der Duldung. Und Berlin war da sehr strikt tatsächlich, im Gegensatz zu anderen Bundesländern. Da hat man wenigstens eine Arbeitserlaubnis bekommen. Aber in Berlin haben geduldete oder gestattete Menschen sehr selten eine Arbeitserlaubnis bekommen. Das heißt, die ersten Jahre haben sie auch nicht gearbeitet. Und erst später haben sie, da waren sie schon, sagen wir mal, im Alter relativ fortgeschritten, haben sie dann so ein kleines Imbiss aufgemacht und haben dort drin gearbeitet. Und im Libanon haben wir auch ums Überleben gekämpft. Also ich habe Ihnen das vorhin erzählt, dass unser Haus ja auch zweimal zerstört worden ist. Das bedeutet auch die Existenzgrundlage, wo meine Mutter vor allem mal eine Bäckerei, mal eine Wäscherei betrieb, alles Mögliche, wo wir aber trotzdem von der Hand in den Mund gelebt haben. Und das immer die Frage war, ob es am nächsten Tag was zu essen gibt. Weil meine Mutter alles, was sie verdient hat oder was meine Eltern verdient haben, hat sie in unsere Bildung investiert. weil es dort in den palästinensischen Schulen oder in den geflüchteten Schulen nicht besonders gut ist. Und deshalb hat sie sich entschieden, dass sie uns auf Privatschulen anmeldet. Und das kostet natürlich Geld.
Klar. Ich möchte nochmal ganz explizit auf dieses Palästinenserin-Sein zurückkommen. Auf den Punkt gebracht, was bedeutet es für Sie, Palästinenserin zu sein?
Auf den Punkt gebracht bedeutet das, als Mensch ohne Rechte aufzuwachsen.
Das ist sehr deutlich und deprimierend auch.
Ja. Als Mensch ohne Rechte aufzuwachsen, macht ja etwas mit einem. Als Mensch aufzuwachsen, der heimatlos ist, macht etwas mit einem. Und im Grunde genommen befinden wir uns immer wieder in der Rechtfertigungslage, unsere Existenz zu beweisen, dass wir existieren als Palästinenser, was selbst das uns nicht anerkannt wird. Und deshalb kann ich nur sagen, als Mensch ohne Rechte aufzuwachsen.
Und Sie haben vorhin auch davon gesprochen, dass wenn Sie heute die Bilder der israelischen Angriffe auf Gaza oder auf libanesische Städte wie Beirut oder Sidon sehen, dann würde Sie das erinnern an Ihre Zeit als Kind im Libanon und, habe ich das richtig verstanden, so eine Art Retraumatisierung auslösen?
Ja, vor allem jetzt, also Gaza sowieso, aber der Libanon hat nochmal eine sehr stärkere Retraumatisierung für mich, weil jede Rakete, jede Bombe, jede alles, was da passiert, macht etwas mit mir. Und das sind Regionen, das sind Städte, das sind Viertel, in denen ich ja aufgewachsen bin. Und all das verursacht Schmerzen. Und nichtsdestotrotz, da muss ich jetzt zitieren, was meine Familie aus dem Libanon gesagt hat, selbst das, was sie erlebt haben im Krieg in den Jahrzehnten davor, war nichts im Vergleich zu dem, was heute passiert.
Ja, in Ihrem Buch Trialog schreiben Sie auch, Zitat, der Krieg in Gaza ist das Schlimmste, was den Palästinensern und Palästinenserinnen je angetan wurde. Das Schlimmste, schlimmer als die Nakba. Zitat Ende. Also der erste Jahrestag des Attentats der Hamas liegt ja gerade hinter uns, 7. Oktober. Wie haben die Ereignisse seit dem 7. Oktober 2023 die Welt des palästinensischen Volkes verändert? Was würden Sie sagen?
Ich glaube, sie hat sogar jeden Palästinenser oder jeden Palästinenserin, die sich zum Teil nur durch einen familiären Hintergrund als Palästinenserin identifiziert hat, hat sie von einem Tag auf den anderen zur Palästinenserin gemacht. Es hat was mit unserer Identität gemacht, auch nicht gesehen zu werden, auch dass unser Leid nicht anerkannt wird. Bis heute wird unser Leid nicht anerkannt. Und es heißt immer, wir relativieren, wir sind Kollateralschäden oder wir sind alles Hamas-Terroristen, selbst die kleinen Kinder sind Hamas-Terroristen. All das hat dazu geführt, dass sich jeder Mensch, der sich nur zum Teil vielleicht vorher als Palästinenser oder Palästinenserin identifiziert hat, jetzt zum Vollpalästinenser geworden ist, weil so viel Ungerechtigkeit zu erleben, das kennen wir aus sehr vielen Studien. Das stärkt nochmal die Identitäten von Menschen, egal in welche Richtung. Und das macht etwas mit uns. Und es tut einfach weh. Es ist einfach permanent schmerzhaft, diesen Diskurs in Deutschland auszuhalten.
Aber wie stehen die Menschen in Gaza und im Libanon, weil Sie es eben selber angesprochen haben, zur Terrororganisation Hamas? Offen gefragt, also mit keinerlei Nahelegung irgendeiner Tendenz, sondern wirklich eine offene Frage.
Also wenn wir uns die Bilder angucken, stehen sie der Hamas vielleicht nah, aber auch nicht alle. Mit den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, bisher, die meisten zumindest, die haben weder mit der Hamas was zu tun, noch stehen sie der nahe, sondern sie sagen, dass die Hamas dafür gesorgt hat, dass es den Menschen schlechter geht. Also ich war selbst noch nie im Gaza, ich kann das nicht beurteilen. Und dass ich keine Hamas-Unterstützerin oder Supporterin bin, das ist natürlich, glaube ich, allen hoffentlich klar. Und falls das jemandem nicht klar ist, dann wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich das noch verändern kann oder soll. Was den Libanon angeht, der ist ja sehr divers. Sagen wir mal so, wenn jemand in einem Flüchtlingslager aufwächst und in der einen Ecke ist da so eine Pseudo-Fatah-Vertretung, in der anderen Ecke eine Pseudo-Hamas-Vertretung, das macht etwas mit einem. Und die einen fühlen sich vielleicht von der Hamas vertreten, die anderen von der Fatah. Beides gleichzeitig geht übrigens nicht. Ich kann sie nicht beantworten. Ich glaube, leider ist die Situation heute viel schlimmer als vielleicht vor einem Jahr. Ich glaube, dass sich viele Menschen jetzt von niemandem mehr vertreten fühlen. Und ich will damit in keinster Weise eine Radikalisierung verharmlosen. Aber das, was ich mitbekomme, ist, dass die Menschen einfach nur ums Überleben kämpfen. Und wenn ihr Überleben daraus besteht, irgendeiner Partei anzugehören, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, was das mit einem macht. Das muss ich leider offen sagen.
Aber Sie haben ja zahlreiche Freunde, Verwandte und Bekannte im Libanon. Also Sie haben gesagt, im Gazastreifen waren Sie noch nicht. Und da kommt man ja auch im Moment nicht rein. Aber Freunde, Verwandte und Bekannte im Libanon. Wie halten Sie mit denen Kontakt? Und was hören Sie von denen? Und was macht das mit Ihnen und Ihren Emotionen, über die wir eingangs ja auch ausführlich gesprochen haben?
Also ich wache jeden Morgen auf und checke als allererstes, ob alle noch leben. Ich halte den Kontakt über WhatsApp, ich halte den Kontakt über meine eigene Familie. Ich frage immer nach, ob es allen gut geht, ob sie was brauchen. Also wir versuchen halt zu unterstützen, wo wir unterstützen können. Ihnen geht es natürlich nicht gut. Es ist nicht schön. Das sind Personen, die jetzt teilweise, wenn ich jetzt an meine Tante denke, die schon aus Palästina quasi geflüchtet ist und in diesem Flüchtlingslager lebt, den Bürgerkrieg miterlebt hat, alles Mögliche schon miterlebt hat und jetzt wieder flüchten muss. Die ist schon halb blind und eigentlich weiß man gar nicht, wie man sie transportiert hat, aber sie musste weg und denen geht es nicht gut. Wie soll es einem gut gehen, wenn man nicht weiß, ob man überhaupt zurück zu seinem Zuhause kann, ob es dann noch ein Zuhause gibt oder nicht? Das ist das, was einen unglaublich fertig macht.
Und Sie kritisieren auch im Gespräch mit Shai Hoffmann in Ihrem Buch, dass nicht ausgesprochen würde in der Öffentlichkeit, in der deutschen Öffentlichkeit, was in Gaza passiert. Also wir hatten ja jetzt eben gerade den Jahrestag des Hamas-Massakers. Wie haben Sie die Ereignisse rund um diesen Jahrestag wahrgenommen hier in Deutschland und die Abbildung auch dieser Ereignisse in den Medien, in den deutschen Medien?
Ich habe mich offline gestellt. Ich wollte es nicht mitbekommen, sage ich Ihnen ganz offen. Für mich ist ja jeder Tag, an dem Leid passiert, ist ja wichtig. Es ist ja auch wichtig, dass wir nicht nur erinnern, es ist wichtig, dass wir dafür sorgen, dass keine weiteren Menschen sterben, dass die Geiseln freikommen, dass die Menschen, die dort unter diesen massiven, ich weiß nicht, wie ich sie nennen soll, unter diesen elendigen Bedingungen leben müssen, in Angst, in Schrecken, dass es dem besser geht. Was nützt uns das denn bitte, wenn wir fleißig einfach gedenken, aber nicht dafür sorgen, dass Menschen in Frieden leben können? Was bringt das denn? Es bringt nichts.
Ja, gibt es denn...
Deshalb sage ich für mich immer ganz wichtig, nicht nur ruht in Frieden, sondern lebt auch in Frieden. Und ich wünsche mir für jede Menschenseele auf dieser Welt, dass sie auch in Frieden lebt. Sie muss nicht nur in Frieden ruhen, sondern auch in Frieden leben. Und das ist das, wo ich das Gefühl habe, darauf wird kein Augenmerk gelegt. Wenn das so wäre, dann würden wir uns vielleicht in einer anderen Situation befinden.
Ja, gibt es denn für Sie in Ihren Augen hier und heute noch die Möglichkeit eines Ausstiegs aus dieser Spirale der Gewalt im Nahen Osten, nachdem jetzt, wenn man auf die politischen Bedingungen schaut, auch noch der Iran richtig eingestiegen ist in die militärische Auseinandersetzung, Israel mit Raketen beschossen hat und Israel seinerseits den Krieg immer mehr ausweitet?
Ich wünschte, dass es so wäre und ich glaube schon, dass es möglich wäre, wenn die internationale Gemeinschaft entschlossen handelt, entschlossen beispielsweise aufhört, Waffen zu liefern, aufhört, Waffen an die Hamas, an die Hezbollah, an Israel zu liefern. Und wenn alle Akteure Kompromisse, bereit sind, Kompromisse einzugehen, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass es zur Ruhe kommen kann. Aber wenn niemand bereit ist, Kompromisse einzugehen und wenn alle nur denken, dass durch noch eine Rakete, noch eine Bombe es zu Frieden kommen sollte oder niemand bereit ist, miteinander ins Gespräch zu kommen, dann sehe ich keine Hoffnung. Also wie Sie hören, bin ich gerade sehr frustriert und auch in Sorge, was die Situation angeht. Aber darauf haben wir keinen Einfluss. Worauf wir Einfluss haben, ist eventuell unser Zusammenleben in Deutschland zu verändern. Den Nahen Osten habe ich leider keinen Einfluss. Ich wünschte es. Ich würde sofort alles dafür tun. Ich würde alles dafür aufgeben, um endlich, dass dieser Krieg aufhört.
Aber Sie versuchen ja was zu tun. Und damit kehren wir wieder zurück zum Ausgangspunkt dieses Gesprächs, nämlich mit Ihrem Projekt Trialog und auch dem Buch Trialog, wie wir über Israel und Palästina sprechen. Welche Rolle spielt, könnte spielen, wie wir über Israel und Palästina sprechen um dahin zu kommen, was Sie eben gerade skizziert haben, nämlich zum Frieden?
Also wenn wir den Raum eröffnen, miteinander ins Gespräch zu kommen, wenn wir die Existenz des anderen anerkennen, das Leid des anderen anerkennen, dann können wir wenigstens hier in Deutschland, wo wir in einer sehr privilegierten Situation sind, können wir doch dafür sorgen, dass es Menschen gut geht. Wenn jeder seinen Platz hat zu trauern, würde es vielleicht hilfreicher sein, als nur irgendwelchen politischen, ideologischen Narrativen zu folgen und gar nicht auf die Menschen zu gucken, sondern einfach nur darauf zu gucken, wer hat Recht und wer hat Unrecht. Es geht doch jetzt hier gar nicht darum, welche Ideologie wir folgen, sondern es geht doch darum, dass jedes Menschenleben zählt und wir alle uns anstrengen müssen, dass jedes Menschenleben zählt und dass wir hier in Deutschland unsere Privilegien bewusst werden müssen, dass wir die Räume schaffen, um miteinander im Gespräch zu bleiben und vielleicht auch ins Gespräch zu gehen und nicht einfach die Fronten zu verhärten und sich irgendeinem Lager anzuschließen, der entweder antisemitisch oder rassistisch ist. Wir haben alle Möglichkeiten, alle Mittel dazu. Und ich habe da manchmal das Gefühl, dass es Personen gibt, die wollen trotzdem diese Mittel nicht nutzen, um für Dialog einzustehen.
Also Voraussetzung dafür ist ja auch Empathiefähigkeit. Sehen Sie eine Chance nach allem, was geschehen ist, dass Menschen in Israel und palästinensische Menschen Empathie für die jeweils andere Seite empfinden können?
Ja, das sehe ich, weil ich auch Personen sehe aus Israel, Palästina und auch hier in Deutschland, die sich weiterhin füreinander einsetzen, die das Leid des anderen anerkennen, die für eine Koexistenz einstehen. Familien, Menschen, die auch ihre Angehörigen verloren haben, ihre Mutter, ihren Bruder, die Frau, den Freund verloren. Die stehen füreinander ein. Und wenn die das schaffen, wenn jemand so einen starken Schmerz hat und es schafft, miteinander im Dialog zu bleiben, warum sollen es die anderen nicht schaffen? Ich sage nicht, dass das einfach wird, aber man muss den Raum schaffen. Allerdings gibt es natürlich bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Und eine der Voraussetzungen, um auch vielleicht diesen Hass und auch diese Ungerechtigkeit und den Rassismus und den Antisemitismus zu bewältigen, brauchen sie die gleichen Lebensbedingungen. Es kann ja nicht sein, dass auch für die palästinensischen Menschen das so weitergehen kann wie die letzten 76 Jahre. Die Menschen brauchen eine Perspektive. Wenn sie keine Perspektive bekommen, wird auch die Ignoranz, der Hass, der da ist, der wird ja nicht von heute auf morgen verschwinden. Das bedeutet, man müsste ja auch Bildungsprojekte initiieren, man müsste Begegnungen schaffen. Aber ich glaube, in allererster Linie ist es erstmal daran, diesen Krieg zu beenden und den Menschen eine Perspektive zu bieten, bevor wir über Zukunftsversionen sprechen. Weil dafür habe ich gerade leider gar keine Möglichkeit. Ich kann nur sagen, wenn ich sehe, dass es immer noch Menschen gibt, die bereit sind, miteinander in Dialog zu sein, dann gibt es vielleicht ein ganz kleines Fünkchen Hoffnung. Auch wenn ich heute vielleicht auch nicht wieder in der besten Verfassung bin, um Hoffnung zu schöpfen. Aber was bleibt uns denn anderes übrig?
In Ihrem Buch schreiben Sie an einer Stelle, ich zweifle immer wieder, ob eine Lösung überhaupt möglich ist. Aber eigentlich bringt mich jede Erschütterung nur dazu zu denken, jetzt erst recht. Nochmal zum Schluss die Frage, was bedeutet das konkret für die Zukunft des Nahen Ostens? Sie haben ja jetzt auch verschiedentlich über die Notwendigkeit einer Perspektive geredet.
Jetzt erst recht bedeutet für mich, jetzt eigentlich aufgeben ist keine Option, auch wenn ich nicht mehr kann. Und ich, glaube ich, jeden Tag für mich entscheiden muss, ob ich aufgebe oder ob ich weitermache. Und es ist wirklich auch jeden Tag eine Entscheidung. Treffe ich sie bis heute immer noch fürs Kämpfen und fürs Miteinander einstehen. Aber um das nochmal deutlich zu machen, für mich bedeutet das auch, dass ich das Existenzrecht der Palästinenser und Palästinenserinnen und auch ihr Leid sichtbar machen möchte. Es darf nicht sein, dass wir als Kollateralschaden bezeichnet werden. Das ist einfach unmöglich, dass es immer noch Menschen gibt, die so ein Vokabular benutzen und auch nicht bereit sind, das Leid von uns anzuerkennen.
Joanna Hassoun, ich bedanke mich, dass Sie heute hier waren und wünsche Ihnen für Ihre Projekte, die Sie vorhaben, für Trialog, für alles andere, alles Gute, viel Kraft und Energie. Mein Name ist Doris Maul.